Ich begrüße dich wieder herzlich zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben in den letzten Wochen viel über die Offenbarung gesprochen und haben verschiedene Gerichte angeguckt und Plagen und so weiter. Und jetzt sind wir an einem Punkt der Offenbarung, wo das Ganze nochmal eine andere Perspektive einnimmt. Zumindest habe ich so den Eindruck. Und wir sind in Kapitel 12 und ich lese euch einfach mal dieses Kapitel vor. Vorher ging es um die sieben Posaunen und die siebte Posaune ist jetzt gerade geblasen worden. Ich habe darüber ja schon gesprochen. Das sind so aus meiner Sicht parallele Zyklen, die sieben Posaunen und die sieben Siegel. Und jetzt kommt wieder ein neuer Absatz, eine neue, ja, wie gesagt, eine neue Perspektive. Ich lese euch mal das Kapitel vor. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und sie schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährte. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr, die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurde der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Augenangesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. Ich möchte heute mal dieses Kapitel Vers für Vers durchgehen, also von vorne bis hinten, um einfach mal da die einzelnen, sage ich mal, Symbole und Bilder genauer anschauen zu können. Wir starten mal am Anfang und da ist schon auffällig, ein großes Zeichen erschien im Himmel. Das heißt, es geht um ein Zeichen. Dieses Wort Zeichen, Semaia, kommt auch im Johannesevangelium oft vor, beziehungsweise da kommt es vor. Und da spricht Johannes oft von Zeichen, die Jesus getan hat. Zum Beispiel die Hochzeit von Kana ist ein Zeichen, Tempelreinigung ist ein Zeichen. Also Jesus tut Zeichen und da geht's bei Johannes geht es weniger um Wunder, sondern er sucht sich Zeichen aus, weil diese Zeichen etwas ausdrücken, also die stehen für etwas. Das heißt, hier im Himmel ist ein Zeichen, ein Bild, etwas, was für etwas anderes steht. So, und dieses Zeichen ist eine Frau, die mit den Gestirnen umgeben ist. Sonne, Mond und Sterne. Und diese Frau ist schwanger und sie schreit in Geburtswehen. Das ist der Vers 2 und in Vers 5 wird dann ausgedrückt, dass sie einen Sohn, einen männlichen, zur Welt bringt, der die Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird, also er ist König oder Herrscher, und dass dieses Kind entrückt wird zu Gott und auf seinen Thron. Also es ist klar oder sehr deutlich, dass es hier um den Sohn Jesus geht, der eben die Herrschaft übernimmt und dann eben zu Gott entrückt wird und auf dem Thron Gottes sitzt. Also es geht um die Geburt Jesu. Also die Frau, wer ist die Frau, die mit diesen Gestirnen umgeben ist? Natürlich als erstes liegt dadurch nahe, dass es um Maria geht, weil die hat wirklich Jesus zur Welt gebracht. Aber das macht gar keinen Sinn, weil auch wenn man den ganzen Text dann anschaut, dass die Frau verfolgt wird und sie in die Wüste flieht und so weiter, das passt ja nicht auf die einzelne Frau Maria. Das heißt, es geht um was anderes. Schauen wir uns also mal die Frau an und was das mit diesen Gestirnen zu tun hat oder was uns da vielleicht hilft, da eine Lösung zu finden. Also sehr augenscheinlich sind natürlich die 12 Sterne. 12 ist eine wichtige Zahl im Alten Testament und natürlich fallen uns jetzt die 12 Stämme ein oder die 12 Apostel. Also wenn wir von den 12 Stämmen ausgehen, dann würde die Frau das Bild für Israel sein, für das Volk Gottes im Alten Testament. Das würde dann wiederum dazu passen, dass diese Frau, dieses Volk den Sohn Jesus zur Welt bringt, weil Jesus kam aus dem Volk der Juden. Das würde also schon irgendwie Sinn machen. Wenn man die 12 Apostel mit den Sternen in Verbindung bringt, dann passt das mit dem Gebären von Jesus nicht so arg, weil die 12 Apostel, also die Gemeinde sozusagen, die christliche Gemeinde ja nach der Geburt Jesu entstanden ist und nicht vorher. Also bleibe ich mal bei der Annahme, dass diese Frau das Volk Gottes, also Israel, bedeutet. Wie ist es dann mit Sonne und Mond? Macht das auch Sinn? Mond, für was steht Mond? Ich habe irgendwo gelesen, Mond würde für Irdisches stehen, weil er abnimmt und zunimmt. Also er ist nicht vollkommen und deswegen ein Bild für das Irdische. Hat mich nicht so überzeugt. Mir ist dann aufgefallen oder eingefallen, dass der jüdische Kalender aufgrund des Mondes und der Mondphasen gestaltet ist. Immer 30 Tage hat ein Monat. Deswegen heißt Monat auch Monat, weil er von Mond kommt. Also 30-Tage-Zyklus, dann immer ein Mondzyklus sozusagen. Und in diesem Zyklus sind nach diesem Zyklus sind auch die Feste der Juden festgelegt. Und dieser Mond, ne, ist unter den Füßen dieser Frau. Das heißt, sie steht auf diesem Fundament des Mondes. Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, zu sagen, okay, Israel ist gegründet auf den Festen, die sie jedes Jahr feiern. Warum? An diesen Festen erinnern sie sich an bestimmtes Eingreifen Gottes in ihrer Geschichte. Da geht es mit dem Passa los, da geht es um die Befreiung aus Ägypten. Dann kommt, ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, aber dann gibt es das Laubhüttenfest. Das ist die Erinnerung an die Wüstenwanderung. Dann gibt es den Yom Kippur, den Tag der großen Erlösung, wo der hohe Priester in den Tempel geht und letztendlich Sühnung erwirkt. Das passiert jedes Jahr, also das Volk braucht jedes Jahr neu die Vergebung Gottes. Dann gibt es das Wochenfest, da geht es um die Ernte, die Feier der Versorgung. Sozusagen, wir haben jetzt im Land, das uns Gott geschenkt, die Versorgung Gottes, die immer wieder kommt. Es gibt das Rosh Hashanah, das Jahr, das immer wieder neu beginnt, eben dieser Zyklus, der Neujahrstag. Also die Geschichte oder das Volk Gottes steht auf diesen Festen, die das Eingreifen Gottes in Erinnerung ruft. Das würde auch passen. Und was ist die Sonne? Naja, die Sonne ist vielleicht ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Sonne ist im Hebräischen auch männlich. Das wäre also ein Bild vielleicht auch für Gott, Gott Vater. Die Herrlichkeit Gottes umgibt die Frau, schützt die Frau. Und die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes war das Zentrum von der Existenz Israels. Die hat im Tempel gewohnt, in der Wüstenwanderung im Zelt und später dann im Tempel. Diese Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes hat das Volk immer wieder umgeben und beschützt. Und das war ihr Fokus und auch ihre Sicherheit. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, dass diese Frau ein Bild für Israel ist, die eben die Herrlichkeit Gottes um sich hat, die auf den Festen des Jahres steht, auf diesen Erinnerungen, auf den Eingreifen Gottes und eben auf den 12 Stämmen beruht sozusagen. So, und aus dieser Frau raus kommt der Messias, kommt der Sohn, der für die Heidenvölker dann auch zum König wird. So, das ist das eine Zeichen, was im Himmel steht. Und dann erschien ein anderes Zeichen im Himmel, also nochmal ein Bild, ein Zeichen für etwas. Und da kommt ein feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hat und auf den Köpfen Kronen. Und mit seinem Schwanz zieht er den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und wirft sie auf die Erde. Und der Drache steht eben vor der Frau, die gebären soll, um das Kind, wenn es geboren ist, zu verschlingen, umzubringen. So, jetzt tut uns der Text später schon die Antwort geben, wer dieser Drache ist, nämlich der Teufel, Satan, die Schlange. Das heißt, hier im Himmel entsteht auch dieses Bild, dieses Drachen. Und was sagt uns dieses Bild? Er hat 7 Köpfe und 10 Hörner. So, 7 ist eine Vollzahl, eine Vollständigkeit. Er hat 7 Köpfe mit Hörnern. Hörner steht für Macht und Herrschaft. Und Kronen eben auch. Das heißt, er hat Macht und er hat Herrschaft. Er ist feuerrot, das hat was von Blut vielleicht zu tun und Feuer von Zerstörung. Also er hat, ich würde mal sagen, Tod und Zerstörung in seinem Denken, in seinem Wesen. Und er hat eben Macht und Herrschaft. Und er zieht mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne mit sich auf diesem Vers, beruht so diese These, dass der Teufel ein Drittel der Engel mit sich genommen hat. Das lassen wir mal so stehen. Wird aus meiner Sicht Sinn machen, weil woher kommen die ganzen dämonischen Mächte? Das sind gefallene Engel aus meiner Sicht und das wäre hier ein Bild dafür oder ein Zeichen dafür, dass der Teufel eben ein Drittel der Engel mit sich gezogen hat. Und wo werden sie hingeworfen? Auf die Erde. Das heißt, das ist ihr Herrschaftsbereich. Der Teufel, der Drache und die Dämonen werden auf die Erde geworfen. So, das ist eigentlich so der erste Teil von diesem Kapitel, diese zwei Zeichen, die im Himmel entstehen. Himmel, für mich wäre es einfach in der übernatürlichen, in der geistlichen Welt passiert dieses Zeichen, aber natürlich hat es Auswirkungen und hat es einen Sitz im Leben sozusagen im Natürlichen, eben das Volk Israel und der Teufel mit seinen Dämonen. So, dann kommt eine neue Perspektive, oh, das habe ich vergessen, Vers 6, und die Frau floh in die Wüste, wo sie von Gott einen bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Jahre lang ernährte. Jetzt ist natürlich Wüste für Israel ein besonderer Ort. Wir erinnern uns an die Wüstenwanderung. Das heißt, die Wüstenwanderung ist ein Bild für Befreiung aus der Sklaverei und der Übergang zu der Besitznahme des verheißenen Landes. Und in dieser Zeit der Wüstenwanderung wurde das Volk Israel auf eine übernatürliche Weise versorgt von Gott. So, hier entsteht jetzt dieses Bild, dass die Frau floh in die Wüste und hier steht, nachdem sie das Kind geboren hat. Also das wäre die Zeit nach der Geburt von Jesus. Jetzt kann man sich überlegen, bezieht sich dieser Vers 6 auf die Zeit praktisch von der Wüstenwanderung, wie wir in der Bibel lesen, oder ist es eine andere Wüste? Und ich spinne jetzt einfach mal, was ist mit Israel passiert nach der Geburt und nach der Himmelfahrt von Jesus? einige Jahre später, im Jahre 70 und dann endgültig im Jahre 130 nach Christus, wurde Jerusalem zerstört durch die Römer. Und das Volk der Juden, das Volk Israel, hat ihr Land verloren. Ab 130 wurde ihnen verboten, einen Fuß auf Jerusalem zu stellen. Das heißt, hier könnte es sein, dass hier wirklich eine Wüstenzeit beschrieben wird nach dem Leben von Jesus auf der Erde. Israel verliert wieder sein Land, wieder seine Heimat und ist in der Wüste, in der Welt unterwegs, ohne festen Ort. Aber Gott spricht ihnen zu, sie zu ernähren und am Leben zu erhalten. Und das ist ja auch dieses große Wunder letztendlich, das wir in unserer Geschichte sehen, dass ein Volk, das kein eigenes Land hat, das keine Heimat hat, trotzdem überlebt. Und eben 1900 Jahre später oder fast 1900 Jahre später wird Israel wieder zu einem Staat mit eigenem Land. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber das würde dieses Bild unterstreichen, dass Gott sein Volk in der Wüste ohne Land am Leben erhält. Und eben dieser Hinweis, dass es 1260 Tage sind, haben wir schon drüber gesprochen, 3,5 Jahre, das ist ein Bild für nicht endgültig, sondern für eine begrenzte Zeit, im Gegensatz zu 7 eben. So, das wäre für mich so das Verständnis der ersten 6 Verse. So, jetzt kommt eine neue Perspektive rein. Jetzt wird eine Zeit oder ein Ereignis beschrieben im Himmel, wie Michael und seine Engel mit dem Drachen und seinen Engeln kämpft und der Drache eben nicht überwindet, sondern geschlagen wird und auf die Erde geworfen wird. Also, so, genau, und dann hörte ich eine Stimme, wir sind in Vers 10, eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat Tag und Nacht. Das heißt, hier wird beschrieben, dass der Satan, der offensichtlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Himmel war und vor Gottes Thron sein konnte, um die Brüder hier stets, um die Menschen vor Gott zu verklagen, hinabgestürzt wird aus dem Himmel. So, wenn man das jetzt in der Heilsgeschichte verorten möchte, dann wäre dieser Zeitpunkt der Zeitpunkt, wo Jesus letztendlich auf der Erde ist und am Kreuz sein Werk vollendet, weil dann verliert der Teufel und der Satan seinen Anspruch, Menschen zu verklagen, weil jetzt das Gesetz, die Macht des Gesetzes, die er in der Hand hält, mit dem er die Menschen vor Gott verklagen darf und kann, verliert, weil die Macht des Gesetzes durch die Kraft des Glaubens und der Gnade außer Kraft gesetzt wird. So, damit wird er aus dem Himmel rausgeworfen. Und wo wird er hingetan? Auf die Erde, wo er vorher ja schon war, um hier jetzt sein Handeln weiter zu tun, was er vorher schon gemacht hat. Aber hier steht in Vers 12, dass er einen großen Zorn hat, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Das heißt, jetzt weiß er, er ist besiegt. Und irgendwann kommt auch das Endgericht. Und diese Zeit zwischen dem Besiegtwerden durch das Kreuz und dem Endgericht, die will er jetzt nutzen, so viel wie möglich Schaden hervorzubringen auf dieser Welt und an den Menschen. So, das wäre für mich der Zwischenteil von diesem Kapitel. Diese geistliche Perspektive, diese himmlische Perspektive, wie der Teufel durch das Kreuz besiegt wird und seine Herrschaft nur noch sich auf die Erde, auf dieses Irdische reduziert. Und wir haben ja diese Geschichte in Hiob, wo beschrieben wird, wie der Satan vor Gott ein- und ausgeht und die Menschen eben verklagt, den Hiob in dem Fall. Und das ist nicht mehr möglich, weil jetzt er nur noch auf diese irdische Zeit oder irdischen Raum begrenzt ist. So, lesen wir den letzten Teil nochmal. So, was passiert, nachdem der Drache, der auf die Erde geworfen ist, was passiert nun? Er verfolgt die Frau, die den Knaben geboren hat. So, er verfolgt in dem Fall, wenn wir die Frau mit Israel in Verbindung bringen, er verfolgt das Volk Israel. Und letztendlich ist der Vers 13 und das, was kommt, eine Weiterführung von dem Vers 6, weil die Frau eben zwei Flügel des großen Adlers bekommt, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eben diese 3,5 Zeiten fern vor dem von dem Angesicht der Schlange. Ich habe mir überlegt, was die Flügel des Adlers bedeuten. Ganz ehrlich, ich habe da keine wirkliche Antwort darauf. Aber es gibt im 2. Mose 19, Vers 4 eine Stelle und die ist natürlich schon spannend in dem Zusammenhang, weil da steht, ihr habt gesehen, also Gott spricht zu dem Volk Israel, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und wo hat es sie hingeführt? Eben in die Wüste, an den Berg Sinai. Von daher kann das vielleicht schon sein, dass hier einfach dieses Bild der Wüste und der Versorgung und der Unterstützung und der Befreiung von Gott nochmal aufgegriffen wird. Wie damals, auch jetzt, nimmt Gott sich seines Volkes an, auch wenn sie in der Wüste sind, also ohne Land und ohne Staat, nimmt sich ihrer an und ernährt sie und schützt sie, eben diese begrenzte Zeit, diese 3,5 Zeiten vor dem Angriff der Schlange. Und wenn du jetzt in die Geschichte schaust, seit eben 130 nach Christus, Israel oder das Volk der Juden wurde immer und immer wieder in der Geschichte verfolgt. Irgendwelche Herrscher haben versucht, sie auszurotten, umzubringen und eben in der jüngsten Geschichte haben die Nazis in Deutschland das systematisch versucht, die Juden endgültig auszurotten. Aber sie haben es nicht geschafft. Und das wäre vielleicht eben genau diese Geschichte, die danach kommt, hier in Abvers 15. Die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Also wirklich mit viel Kraft und aller Intention versucht, diese Macht der Schlange, die Frau, das Volk Israel zu vernichten, aber die Erde half der Frau. Also Gott hat dem Volk Israel geholfen, dass sie das überleben und eben nicht zugrunde gehen. Ich finde, das ist aus meiner Sicht schon eine gute Beschreibung für das, was wir in dieser Geschichte, in der Geschichte sehen. Das Volk Gottes wird immer wieder bedrängt und es wird versucht, sie umzubringen. Aber Gott nutzt seinen Einfluss und seine Kraft und seine Schöpfung, in dem halt die Schöpfung, aber eben das, was er vorbereitet hat, um sein Volk zu schützen. Und ich finde dann den Vers 17 sehr interessant. Und der Drache wurde zornig über die Frauen, ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Bleiben wir in der Logik, die ich bis jetzt aufgebaut habe, dann steht hier, und der Drache, als er gesehen hat, dass er das Volk Israel nicht umbringen kann, hat er die anderen Nachkommen dieses Volkes in den Fokus genommen. Und die werden bezeichnet, diejenigen, die die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und was wäre das? Das wären letztendlich die Menschen, die gläubig werden, also die Christen, die nicht jüdisch sind, sondern also die Christen aus den Heidenvölkern, also wir. Das heißt, der Teufel führt Krieg nicht nur gegen das Volk der Juden, sondern auch gegen die Gemeinde. Und auch das sehen wir ja bis heute, dass der Drache, der Teufel, einen Zorn hat gegen alle, die sich zu Gott halten. Sowohl das Volk der Juden als auch eben die Gemeinde. Und er versucht, das zu zerstören, weil, was haben wir gelesen, er hat einen großen Zorn, weil er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Und deswegen geht er mit aller Gewalt gegen die Menschen, die sich zu Gott halten. Und in dieser Phase der Geschichte sind wir jetzt immer noch. Und ich finde, dieses Kapitel 12 hat wie so vieles in der Offenbarung eben nicht eine endzeitliche Perspektive, also die letzten der letzte Zeitabschnitt dieser Weltgeschichte, sondern es ist ein Abriss von der ganzen Geschichte der Menschheit, von eben der Auserwählung des Volkes Gottes, dass Gott entschieden hat, ein Volk zu nehmen, nämlich die Juden, um an ihnen sein Heil zu offenbaren, über die Geburt von Jesus bis hin zu der Gemeinde Gottes, der Gemeinde der Christen, die bis heute besteht. Und eben von Anfang an steht der Feind Gottes, der Drache, die Schlange, der Satan, wie es hier beschrieben wird, der Teufel, steht gegen diesen Willen Gottes und kämpft gegen diese Auserwählten Gottes und versucht, sie zu vernichten. Aber wir stellen fest, er schafft es nicht, weil Gott seine Hand über seinen Auserwählten hält, sie ernährt, sie schützt, auch wenn sie in der Wüste sind, auch wenn sie an Orten sind, wo es eben lebensfeindlich ist, ist Gott da und hält seine Hand über sie und vor allem immer eine begrenzte Zeit. Das ist eben diese 3,5, diese 1260 Tage, 42 Monate, wie auch immer es ausgedrückt wird. Es geht immer um diese begrenzte Zeit. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht das, wie es am Schluss aussehen wird, sondern es ist immer nur ein begrenzter Zeitabschnitt. Das Ende sieht anders aus und wir kommen ja zu diesem Ende noch. So, das ist für mich die Perspektive aus dem Kapitel 12. Ich hoffe, ihr konntet das auch so ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten lest es einfach nochmal durch und schaut, was euch vielleicht der Heilige Geist sagt. Und ich wünsche euch einfach damit jetzt eine gute Restwoche und ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Martin.